Brüssels Kunstklang.
Es gibt ein Thema, das uns alle betrifft und über das wir trotzdem erstaunlich selten sprechen. Ja, und das ist der Tod und auch die Kultur zum Tod, zur Bestattung, zum Abschied. Was passiert, wenn wir uns diesem Thema eigentlich wirklich nähern, auch kulturell und vielleicht sogar in einem Museum? In dieser Folge von Kassel Kunstklang treffe ich einen Mann, der sich genau damit jeden Tag beschäftigt. Nicht theoretisch, sondern ganz menschlich und auch historisch. Dr. Dirk Pörschmann ist Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, dem einzigen Museum dieser Art in Deutschland. Und wir sprechen über seine ganz persönliche Verbindung zum Tod, über Geschichten von Besucherinnen und Besuchern, die unter die Haut gehen. Ja, und auch über die Frage, warum wir als Gesellschaft oft so schwer ins Gespräch kommen, wenn es um Abschied geht. Diese Folge geht unter die Haut und ich wünsche Ihnen damit ganz viel Spaß.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.
Lieber Herr Dr. Dirk Pörschmann, erstmal schön, dass wir uns heute hier zusammensetzen.
Ja, finde ich auch. Gute Gelegenheit, um über das Museum zu sprechen.
Absolut. Wir befinden uns jetzt hier gerade in der Bibliothek. Bin ja total begeistert und immer auch sehr dankbar, wenn ich mal so Räume in ein Museum betreten darf, die man sonst nicht vielleicht als Gast oder als Besucherin sieht. Was für Bücher befinden sich denn hier?
Ja, wir sind ja in der Zentralbibliothek für Sepulkralkultur und das sind hier alles Bücher zum Thema Sterben, Tod, Bestatten, Trauer, Gedenken, Kinderbücher, wissenschaftliche Bücher. Im Prinzip sind wir die größte Spezialbibliothek für dieses Thema.
In Deutschland dann?
Ja.
Und das ist ja schon eine Besonderheit auch, die dieses Museum ja auch ausmacht.
Das ist eben die Gründung 1979 für ein Zentralinstitut. Man hat sich entschieden, erstmal mit der Forschung zu beginnen, noch bevor es ein Museum wurde. Das kam erst 1992 und hat dann in dieser Zeit eben vor allen Dingen die Forschung zur Sepulkralkultur befördert. Und damals ist dann diese Bibliothek entstanden, in der wir heute sitzen.
Und Sie selbst, wie kamen Sie denn eigentlich hier zu diesem Museum?
Naja, ich war hier lange wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kunsthochschule in Kassel. Da kannte ich das Haus, da wusste ich auch, wie lebendig es hier zugeht. Dann war ich 6 Jahre lang in Düsseldorf und habe mich da mit ganz anderen Themen als Kunstwissenschaftler befasst und habe mich dann hier beworben, wie das so ist, bundesweit auf Leitungspositionen und warum auch immer. Wobei an Zufall glaube ich nicht, bin ich dann hier gelandet.
An Zufall glauben Sie nicht, an was glauben Sie?
Na, ich glaube daran, dass man im Leben an eine Stelle kommt, wo man etwas erreichen kann und ausfüllen kann, was einen persönlich weiterentwickelt und wo man mit seinen Begabungen, ja, mit dem, was man mitbringt, was erreichen kann. Und ich glaube, dass ich deswegen an dieser Stelle gelandet bin.
Und was ist es, dass Sie hier auch persönlich zum Weiterentwickeln animiert oder inspiriert?
Das ist die permanente Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens. Es ist ja auch für alle ein lebenslanges Thema, sich ein Stück weit selbst auf das Sterben vorzubereiten, das Sterben derer zu erleben, die vor einem gehen. Das sind sehr existenzielle Themen, denen kann man gut in unserer Gesellschaft aus dem Weg gehen, wenn man das möchte. Die zu uns kommen, haben verstanden, dass das nicht zielführend ist, denn es gibt eine Gewissheit im Leben und die ist, dass wir sterben werden. Ohne dass wir den Zeitpunkt wissen, glücklicherweise. Aber mit dieser Gewissheit sollte man sich auseinandersetzen, weil es am Ende das Leben befruchtet, weil das Leben dann nochmal anders gelebt wird. Ja, in der Bewusstheit. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man auf dem Sterbebett liegt, wenn es das gibt und man nicht plötzlich aus dem Leben verscheidet und dann zurückschaut auf ein ungelebtes Leben. Ich glaube, dass man immer nur dann Abschied nehmen kann, wenn man was gelebt und durchlebt hat. Das ist im Beruflichen so, das ist im Privaten so und ich glaube, das ist auf das ganze Leben bezogen so. Und das sind Dinge, die wir hier alle, die wir täglich hier mit dem Tod sozusagen hantieren und arbeiten, die wir natürlich mit nach Hause nehmen und die uns auch persönlich bereichern.
Würden Sie selbst wissen wollen, wann Ihr Sterbedatum ist?
Nö, wozu? Das interessiert mich nicht. Ich bin jetzt 55 Jahre auf dieser Welt und bin um jedes Jahr glücklich, dass ich älter werde. Manche hadern ja damit, wenn sie älter werden. Ich frage dann nach der Alternative. Dann wären wir eben nicht mehr da. Nö, das müsste ich nicht wissen. Ich würde nicht zu einer Weissagerin gehen, die mir das vielleicht voraussagen könnte. Würde ich nicht wissen wollen.
Wann haben Sie denn zum ersten Mal in Ihrem Leben eine Begegnung mit dem Tod gehabt?
Das war meine Großmutter, da war ich 14 Jahre alt. Sie selbst war für mich sowas wie eine Mutter. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter ging früh wieder arbeiten. Meine Großmutter war zu Hause und sie hat mich ein Stück weit aufgezogen. Und ja, als ich 14 war, ist sie dann doch relativ plötzlich und überraschend verstorben unter Bedingungen, die man sich heute glücklicherweise so nicht mehr vorstellen kann. Wir schreiben das Jahr 1985 und da war es dann durchaus üblich, dass man in einem großen Klinikum in einem Achtbettzimmer lag und da sterbend lag, ohne palliative Betreuung. Und auch die Angehörigen, denen eigentlich auch nicht mitgeteilt wurde, in welchem Stadium sich dieser Mensch gerade befindet. Wir hatten sie tags zuvor noch gesehen und haben ihren Zustand gesehen, den wir selbst nicht deuten konnten. Man hat uns das auch nicht mitgeteilt. Am nächsten Morgen war sie dann tot. Also aus meiner Sicht ein leidvoller Tod, den sie da hatte aufgrund ihrer Erkrankung und aufgrund einer mangelnden palliativen Betreuung, die es damals einfach noch nicht gab.
Und wie war dann der Umgang mit dem Tod in Ihrer Familie?
Ich würde sagen, ganz klassisch durchschnittlich. Man hält das Kind fern von der Leiche, sagt, behalt sie doch so in Erinnerung, wie sie war. Das heißt, ich habe sie nicht mehr tot gesehen. Sie wurde dann erdbestattet. Aber ich kann mich erinnern an dem Tag, an dem wir morgens ganz früh vom Krankenhaus angerufen wurden, dass sie gestorben ist, bin ich dann zur Schule und kam nach Hause und habe dann Fotos von ihr gesucht. Ich war häufig auch mit ihr, meinem Großvater, in Urlaub und habe mir die dann angeguckt, wie so eine Vergewisserung, dass es sie gegeben hat. Mir fehlte ein Stück weit, aber das wussten meine Eltern nicht, das wusste ich schon gar nicht zu dem Zeitpunkt. Die direkte Konfrontation mit der Leiche, mit dem toten Menschen, um überhaupt zu begreifen, was da passiert ist, um dann ein Stück weit auch wirklich in die Trauer einsteigen zu können.
Jetzt sind Sie ja heute hier und leiten das Museum und haben hier, haben Sie gesagt, ja tagtäglich mit Tod, Trauer zu tun, kulturhistorisch, künstlerisch sicher ja auch, aber auch menschlich. Hat es Ihre persönliche Haltung zum Thema Tod verändert?
Ja, das geht gar nicht anders. Natürlich stirbt hier bei uns im Museum im Normalfall niemand. Wir sind vermittelnd tätig. Wir sind aber ein Verein, der dieses Museum trägt. Und da sind Bestatter, Verwalter, Friedhofsgärtner, Steinmetzen und Steinmetze sind da Mitglied. Also diejenigen, die eigentlich täglich mit den Themen Tod, Trauer und Bestattung zu tun haben. Da sind wir sehr eng dran, da führen wir unsere Gespräche und versuchen das dann museal in Veranstaltungen, in Ausstellungen an die Allgemeinheit zu präsentieren und damit uns ein Stück weit zu vermitteln, eine Öffentlichkeit herzustellen, weil wir glauben, dass das wichtig ist, weil es eben immer noch nicht selbstverständlich ist, dass man sich in einer selbstverständlichen Weise damit auseinandersetzt.
Und wie ist jetzt nochmal das Konzept des Museums entstanden? Sie haben gesagt, das war davor eine Art Forschung und daraus musste ja irgendwann mal die Idee kommen, oder, dass man das museal aufbereitet.
Genau, es gab erstmal den Verein, den gibt es seit 1951. Und diese Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal hat dann 1979 ein Zentralinstitut gegründet, weil man Dinge geschenkt bekommen hat von Friedhöfen, Sammlungsobjekte entstanden. Und dann kam sehr schnell der Wunsch, dann eben diese Sammlungsobjekte auch in einem Museum, das es zu dem Zeitpunkt nirgendwo gab, das es ja auch heute in Deutschland nur einmal gibt, dann der Öffentlichkeit zu zeigen, um ein Stück weit auch das Endlichkeitsbewusstsein in unserer Gesellschaft zu stärken.
Das haben Sie schon gesagt, es gibt Objekte und Sachen, die dann auch gestiftet, geschenkt wurden. Grabsteine, also wenn man herkommt und vor der Tür sieht man ja schon die ersten Sachen. Was gehört denn dann noch dazu an Exponaten, die Sie überreicht bekommen haben?
Ja, wir haben große Sachen, wir haben kleine Sachen. Grabsteine sind schwere Sachen, von denen haben wir viele. Die sind schwer zu hantieren. Wir haben große Kutschen, wir haben Playmobil, wenn es um das Thema Tod geht. Im Prinzip Alltagskultur durch die komplette Bandbreite. Schmuck, Trauerschmuck, Haarschmuck aus früheren Jahrhunderten, Gedenkkästen, Kranzkästen und dann eben auch zeitgenössische Kunst, Fotografie, Dokumentarfotografie. Das heißt, wir haben in unserer Sammlung ungefähr 23 Kategorien von unterschiedlichen Dingen und die benutzen wir auch alle, um immer wieder Themen wie das Thema Suizid oder Trost oder Trauer darzustellen, weil ich glaube, dass man das nur mit allen Medien machen kann, die einem zur Verfügung stehen, auch mit den digitalen Medien, die auch immer mehr zum Zweck von Erinnerung genutzt werden. Und da gehört die Kunst natürlich auch dazu, weil das ein eben besonderer Blick darauf ist.
Wer sind die Besucher, die kommen?
Ach, das sind eigentlich alle. Querschnitt durch die Gesellschaft, viele Kinder und Jugendliche, die dann eben über unsere Vermittlungsprogramme kommen, Konfirmanden, Schulklassen, Kitas, eigentlich wirklich die ganze Bandbreite bis ins hohe Alter hinein. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade eine Veranstaltung in unserer Veranstaltungsreihe Klappe zu, Affe tot für Kinder. Die haben wir ausgeweitet für Senioren. Das heißt, jetzt ist das erste Mal eine Schulklasse mit einem Hort hier gewesen, mit Senioren aus einer Seniorenresidenz, die dann irgendwie hier zusammen eine Veranstaltung machen, was hören und lesen. Die komplette Bandbreite eigentlich. Wie überall im Museum fehlen so die 20- bis 35-Jährigen. Die sind mit anderen Dingen beschäftigt und fehlen da eine Zeit lang im Museum, bis sie dann selbst Familie gründen und dann das Museum auch wieder interessanter wird für sie.
Gibt es denn Objekte, die besonders bewegen bei den Besucherinnen, bei den Besuchern?
Ja, da gibt es immer wieder Objekte, aber auch Themen, die die Menschen sehr ansprechen. Gerade beim Suizid war es auch so, dass wir eine psychologische Erstberatung hier mit in der Ausstellung hatten an besucherstarken Tagen. Das wurde hier von der Uni Kassel geleistet, sodass immer jemand da war, zwei Personen, die präsent in der Ausstellung auch markiert waren, dass man sah, man kann sie ansprechen, die aber auch proaktiv angesprochen haben, wenn Menschen einfach, ja, voll in ihren Gefühlen waren. Das waren Menschen, die andere durch Suizid verloren haben. Und die natürlich irgendwie dann in so einer Ausstellung an vielen Stellen berührt wurden. Das war die einzige Ausstellung, wo wir das bisher gemacht haben. Unsere Aufsichten sind alles Studierende, also wir haben kein klassisches Aufsichtspersonal. Die machen selbst museumspädagogische Führung, die sind auch ganz gut geschult, da im Gespräch auch was aufzufangen. Wir haben die ganze Bandbreite von Flyern hier liegen, wo man sagen kann, ich suche jetzt mal Unterstützung, aus welchem Grund auch immer. Ich suche vielleicht eine Trauerbegleitung oder für meinen Angehörigen eine Sterbebegleitung. Also wir versuchen da auch ganz, ganz bewusst zu informieren, damit diejenigen, die wirklich mit einer Notsituation auch zu uns kommen, dass wir da auch unterstützen können.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das zugenommen hat, dass Menschen mehr Unterstützung wollen und brauchen hier bei Ihnen?
Ich glaube, dass es grundsätzlich zunimmt in unserer Dienstleistungsgesellschaft, weil die Vereinsamung zunimmt. Es gibt immer weniger familiäre Zusammenhänge, die was auffangen. Es gibt immer mehr Einsamkeit, also weniger Freundeskreis, der unterstützend wirkt. Die Nachbarschaft spielt nicht mehr so eine große Rolle in den Städten, sodass viele wirklich auf der Suche sind nach Unterstützung, nach Ritualen, nach Möglichkeiten, nach Fragen. Was ist denn für mich heilsam im Umgang mit dem Tod meines Kindes, meines Vaters? Das, was auch immer. Ja, das ist schon mein Eindruck, dass das zunimmt und dass dann eben so ein Ort wie das Museum dann über das Museale hinaus, über die kulturelle Bildung hinaus nochmal eine andere Rolle bekommt, auch so eine Art zu so einem dritten Ort wird. Und der erste Ort ist das Zuhause, der zweite Ort ist der Arbeitsplatz und dann braucht man, glaube ich, auch immer mehr solche sozialen dritten Orte, wo Menschen zusammenkommen in Gesprächen, in Workshops, in Lesungen. Und die Erfahrung machen wir ja ständig, dass die mit großen Themen hierher kommen, dass die Bereitschaft, selbst zu sprechen, sich zu melden bei einer Lesung, eine Autorin eine Frage zu stellen, eigene Erfahrungen damit einzubringen, dass das sehr stark ausgeprägt ist bei uns.
Wie zeigen Sie denn die kulturelle Vielfalt von Trauer auch bei Ihnen hier im Museum?
Das können wir nur exemplarisch machen, weil die Sepulkralkulturen, die Trauerkulturen, die sind so vielfältig wie die Esskulturen bei uns auf diesem Planeten. Und wenn man dann alle Epochen noch dazu nimmt, ist das unvorstellbar. Das heißt, wir schauen erstmal, was spielt in unserer Gesellschaft gerade eine Rolle? Also gibt's da neue Trends, gibt's da neue Entwicklungen, Beispiel Bestattungskultur, Reerdigung, wird gerade in Schleswig-Holstein getestet, ein Kompostierungsverfahren, der Leichnam in 40 Tagen vergeht. Sowas zeigen wir. Wir zeigen exemplarisch aber auch Bestattungsrituale, Formen aus anderen Ländern, wo wir denken, die könnten einen guten Einfluss für unsere haben. Also zum Beispiel die Särge, die figurativen Särge aus Ghana, da haben wir 28 Stück. Das kann ein Flugzeug sein, ein Nike-Turnschuh, eine Chilischote, eine Kaffeebohne, eine Bibel. Alles figurativ. Darin lässt man sich in Ghana bestatten und erzählt darum auch eine Geschichte, weil die Großmutter nie geflogen ist, kriegt sie ein Flugzeug und begeht damit ihre letzte Reise. Das finde ich sind schöne Anregungen, wo man mal so wegkommt von Arche Rustikal und vor der Schwere, die so ein Sarg bei uns hat, das ist uns wichtig. Auch der Dia de los Muertos, den wir hier immer wieder feiern, die mexikanische Totenkultur, die sehr gut darin ist, eben das Jenseits mit dem Diesseits, die Lebenden mit dem Toten zu verbinden und es in ihren Alltag zu integrieren.
Das haben Sie vorhin ganz kurz angeknipst schon, dass es Menschen gibt, die dann mit einer Geschichte herkommen. Hat sie selbst mal eine Geschichte von einem Besucher, einer Besucherin persönlich sehr berührt, die sie mitgenommen haben oder die ihnen im Kopf hängen geblieben ist?
Auch da gibt's viele. Das sind Schilderungen, die sehr persönlich sind, die wir teilweise auch in Ausstellungen hatten. Ja, wenn die dann auch Menschen waren, die etwas Kreatives daraus gemacht haben. Da gibt's sehr vieles, was einen berührt. Würde jetzt nichts rausgreifen wollen, ist auch schwer, das abstrakt zu beschreiben. Aber das Thema Tod, Krankheit, Verlust kann so massiv und plötzlich in das Leben von Menschen eintreten, dass von heute auf morgen alles auf dem Kopf steht und nichts mehr ist, wie es mal war. Und sich das bewusst zu machen, darauf kann man sich nicht vorbereiten, aber sich das bewusst zu machen, dass das passieren kann, führt mich halt immer wieder zu der Aufgabe, das jetzt zu genießen und jetzt zu leben und im Prinzip das zu nutzen, was mir gerade geschenkt ist. Ja, also die Geschichten des Verlustes in unserem Lande sind vielfältig. Wir haben jedes Jahr 1 Million Tote und die sterben nicht alle mit 108 mit einem Glas Rotwein in der Hand.
Gibt es denn ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt, das Sie hier auch initiiert haben?
Das war die Ausstellung Suizid. Das, denke ich, war für mich seit 2018 die wichtigste Ausstellung mit der größten Resonanz, weil wir da eben auch wirklich ein Tabuthema nochmal angesprochen haben, das noch stärker tabuisiert ist als das Thema Sterben und auch stigmatisiert ist. Ansonsten beschäftigt uns jetzt hier gerade sehr, wie wir dieses Museum in die Zukunft führen. Es ist jetzt 33 Jahre alt. Wir sind jetzt gerade hier die Generation und am Zug, dieses Museum die nächsten 30 Jahre zu ermöglichen. Das war damals nicht einfach, es zu gründen. Es ist jetzt nicht einfacher, es in die Zukunft zu führen. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich denke, das Thema selbst spielt auch eine Rolle. Damit rennt man nicht überall offene Türen ein. Dazu kommen generelle Fragen von Verwaltung. Wie funktioniert die in unserem Land? Wie kommt man eigentlich noch vorwärts? Wie risikobereit ist man? Wo findet man Unterstützung? Also das ist was, was uns sehr beschäftigt. Und wir sehnen alle die Baustelle herbei, die hoffentlich 2027 eingerichtet wird. Und noch mehr natürlich eine zeitnahe nach Plan Wiedereröffnung 2030. Wir sind ein kleines Team und wir betreiben das jetzt im 8. Jahr, ohne dass die Baustelle schon angefangen hat. Da mussten große Steine aus dem Weg geräumt werden und es hat noch nicht aufgehört. Von daher ist das was, was uns alle antreibt, dieses Museum wirklich zukunftsfähig zu machen, weil wir glauben, dass es so ein Haus für die Gesellschaft in Kassel, aber auch darüber hinaus braucht.
Wie steht es denn um unsere Trauerkultur in diesem Land? Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, dass wir der Trauer zu wenig Raum geben und zu wenig Zeit geben, dass wir annehmen, dass wir sehr schnell wieder funktionieren in unserer Arbeitswelt. Es gibt ein Umdenken, die Krankenkassen haben auch verstanden, dass eine verschleppte Trauer zu Krankheiten an anderer Stelle führt. Wenn man das jetzt rein ökonomisch betrachtet, entstehen da Kosten. Warum ist dieser Raum und diese Zeit nicht dafür gegeben? Also ich glaube, das Hamsterrad dreht sich immer schneller. Wir wünschen uns als Gesellschaft eine permanente Steigerung unseres Bruttosozialprodukts und das muss erwirtschaftet werden. Das machen wir Menschen und es braucht viel Zeit und viel Arbeit. Aber zum anderen glaube ich eben auch, dass diese Bewusstheit, dass Trauer keine Krankheit ist, sondern die Lösung für ein Problem, nämlich die Lösung für das große Problem, mit einem Verlust weiterleben zu müssen, dass diese Erkenntnis immer weniger vorhanden ist und Menschen erst dann erreicht, wenn sie in der Situation sind. Ich denke auch, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten müssen, auch trauernd zu arbeiten. Vielleicht dann nicht mehr im Hotel an der Rezeption im direkten Kontakt, aber an anderer Stelle, weil es auch keinen Sinn macht, Menschen aus ihren Strukturen da noch zusätzlich rauszuziehen. Wir sehen da ein Umdenken. Trauerbegleitung war vor 30 Jahren kein Thema. Sicherlich. Aber es braucht, glaube ich, da noch eine Wertschätzung dessen, dass diese Trauer was ganz Heilsames sein kann. Und natürlich stört die erstmal den Alltag. Ja, also wenn ich einen schweren Verlust erfahre und sitze im Auto und höre ein Lied und das triggert mich, weil es das Lied war, das ich mit meinem Partner so sehr geliebt habe, dann wird es mich aus dem Alltag rausreißen. Und gleichzeitig gilt es, das dann aber auch zu akzeptieren, diesen Schmerz, der dann entsteht, als Kraft zu verstehen, die etwas verwandeln kann, als Transformation. Und dann aber auch in der Gewissheit zu sein, dass das irgendwann besser wird. Und nicht zu denken, das wird nie besser, das werde ich jetzt mit Alkohol oder mit sonstigen Möglichkeiten dann eben verdrängen und nicht zulassen. Und das sind auch Themen, die wir hier bei uns in Ausstellungen thematisiert haben oder auch in Veranstaltungen.
Wie erreichen Sie denn jetzt junge Menschen oder Schulklassen mit genau diesen Themen und auch mit Ihrem Museum?
Ja, wir fangen bei den ganz Kleinen an. Wir haben Kindergeburtstage hier, die sind so 5 bis 7 Jahre alt, die Kinder. In kleinen Gruppen, die werden gut angenommen. Da spielt das Thema Endlichkeit des Lebens immer eine große Rolle. Und es geht dann um Piraten und um Geister und um Schokolade und um Zuckerschädel aus Mexiko. Also die haben ganz viel Spaß, aber das Thema Endlichkeit ist immer auch da. Da sind eher die Eltern die dann zögerlich sind, weil sie denken, können wir unseren Kindern das zumuten. Kinder in dem Alter sind ja da sehr offen und haben da keine Bedenken, warum auch. Und dann ist es eben so, dass wir Lehrerfortbildung machen, dass wir mit sehr vielen Lehrern sehr persönlich zusammenarbeiten, weil das nicht anders geht, um die immer wieder zu motivieren, mit ihren Klassen und unterschiedlichen Jahrgängen immer wieder zu uns zu kommen. Die aber auch sich manchmal hilfesuchend an uns wenden. Hier ist ein Vater im Winter im Rennrad totgefahren worden. Die Lehrerin, bei der die Tochter in der Klasse war, wendet sich dann an uns. Können wir mal das Museum gemeinsam besuchen? Können wir das mal thematisieren? Ja. Und da sind wir eben auch museumspädagogisch so ausgestattet, dass wir das ermöglichen, um dann eben auch sowas, was dann in so einer Gruppe dann auch feststeckt. Natürlich ist es eine Erschütterung, dann auch gemeinsam mit denen zu verarbeiten.
Wenn das Thema Trauer und Tod doch so wichtig ist, warum gibt es eigentlich nur ein Museum dieser Art in ganz Deutschland?
Tja, weil es, glaube ich, schwierig ist, sich dem Thema so zu öffnen, weil es schwierig ist, Unterstützung zu finden. In den Anfängen, also in den 80ern, hat man sich gewundert, dass man dem Tod ein Museum baut. Wir haben dem Tod kein Museum gebaut, aber wir haben einen Ort geschaffen, wo man über Verluste sprechen kann. Ich verstehe es eigentlich nicht, weil es ist eigentlich ein ziemlich gutes Best-Practice-Beispiel, dieses Museum, und wir sehen, wie es wirkt. Und ich wundere mich eigentlich wöchentlich, dass nicht irgendwo in unserem Land ein anderes Museum für Sepulkalkultur auftaucht. Aber ich glaube, es hängt zum einen am Thema. Natürlich ist es ein großer Aufwand, ein Museum zu gründen, vor allen Dingen den Betrieb zu sichern, die Förderung zu ermöglichen. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn irgendein Kunstsammler da eine Kunstsammlung schenkt und dann im besten Fall noch das Gebäude hinstellt und dann den Betrieb sicherstellt. Das sind dann auch leichtere Themen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Ich würde es mir wünschen, weil es natürlich auch für uns schön wäre, sozusagen da auch nochmal einen anderen Partner zu haben, weil unsere Ausstellungen eigentlich selten wandern, weil wir eben besondere Ausstellungen machen, die auch über alle Kategorien von Alltagsgeschichte, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte hinweggehen und das gemeinsam zeigen und dann bei meinen Kolleginnen und Kollegen häufig so die Scheuklappen sind, aber wir zeigen doch nur Kunst, wir zeigen doch nur Kulturgeschichte. In Amsterdam gibt es ein ganz kleines Museum direkt am Friedhof. Ähnliche Arbeit, wie wir machen, in einem kleineren Maßstab. Aber das ist weltweit eigentlich der einzige Partner, den wir da haben.
Weltweit tatsächlich?
Ja. Es gibt ein Leichenkutschenmuseum in Barcelona. Es gibt vom amerikanischen Bestatterverband in Houston, Texas, ein Museum, das sehr, ja, wie so Panoramadarstellungen, Nachbildung, wie war Sterben im Bürgerkrieg, so arbeitet. Es gibt vom russischen Bestatterverband in Novosibirsk ein Museum, mit denen sind wir verbunden. Aber die zeigen halt Dinge, aber die haben kein Vermittlungsprogramm, die haben nicht das, was wir an kulturelle Bildung erwarten. Das heißt, die sammeln, die bewahren ein Stück weit auch, aber sie vermitteln und präsentieren nicht und lassen auch nicht partizipieren. Also ich würde sagen, das, was wir in unserer Gesellschaft als Museum bezeichnen, wo die kulturelle Bildung eigentlich im Vordergrund steht mittlerweile, das gibt's hier und das gibt's in Amsterdam in dieser Art und Weise.
Und wie vermitteln Sie es genau, wenn Sie sagen, Sie vermitteln im Gegensatz zu den anderen?
Ja, wir vermitteln mit den Objekten, mit den Themen, die wir setzen, mit den Veranstaltungen, mit den Workshops, mit den Tagungen. Auch die Kindergeburtstage sind am Endeffekt ein Vermittlungsprogramm auf einer ganz breiten Ebene. Wir haben eine Veranstaltung für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da ihre Abschlussarbeiten zum Thema Sterben und Tod präsentieren. Die kommen aus allen möglichen Fakultäten. Wir versuchen, das so breit wie möglich aufzustellen. Wir sind jetzt in Kooperation mit der Uni Marburg, machen einen Zertifizierungskurs zum Thema Tod und Transformation. Also wir schauen eigentlich, wer sind so die gesellschaftlichen Gruppen, wo wir mit unserem Thema andocken können. Und es gibt viele, die glücklicherweise auf uns zukommen. Das ist der Vorteil des Alleinstellungsmerkmals, dass wir wahrgenommen werden und dass auch vieles Interessantes zu uns getragen wird, das wir dann gut aufnehmen können.
Was gab es denn, das Ihnen schon mal zugetragen wurde, wo Sie sich gedacht haben, wow, damit hätte ich es gar nicht gerechnet, oder hat Sie selbst vielleicht berührt und begeistert?
Naja, die Ausstellung Trost ist so ein Beispiel. Da hatten wir hier Jean-Pierre Wills, ein Philosoph, der zum Thema Suizid, also assistierter Suizid, einen Vortrag gehalten hat im Rahmen der Suizidausstellung. Und wir kamen ins Gespräch und er hat gesagt, er möchte ein Buch schreiben zum Thema Trost. Und das war für mich so ganz, ganz, ganz im Hinterkopf auch immer ein Thema. Und da dann drauf zu springen und zu sagen, super, das machen wir gemeinsam, du schreibst dein Buch, wir entwickeln gemeinsam eine Ausstellung parallel dazu. Wann hat man das schon mal, diese Möglichkeit, auch als Wissenschaftler? Das sind so besondere Begebenheiten, die relativ häufig passieren. Aber dann eben auch Veranstaltungsformate, die uns zugetragen werden, wo jemand sagt, ich möchte hier eine Lesung zu meinem Buch machen, das passt wunderbar in das Programm. Da müssen wir häufiger Nein sagen als Ja sagen, weil auch unsere Zeit dann beschränkt ist. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir tatsächlich eben diesen Status des einzigen Museums für Sepulkralkultur dann auch haben.
Gibt es eigentlich ein Lieblingsstück hier in diesem Museum, wo Sie sagen, da hänge ich sehr dran?
Da gibt's einige. Ich würde sagen, der Zitzenhausener Totentanz ist so ein Beispiel. Das sind 42 Sammelfiguren aus dem frühen 19. Jahrhundert, die bisher in der Dauerausstellung ein bisschen nicht so richtig im Rampenlicht stehen. Daraus werden wir was machen in der neuen Präsentation. Die werden ganz ins Zentrum gerückt werden. Also der Totentanz als ein Motiv aus dem Mittelalter. Der Tod in Form eines Gerippes holt tänzerisch die 42 Stände vom Papst bis zum Juristen, bis zur Köchin ab und nimmt sie mit. Tänzerisch, und das ist halt diese doppeldeutige Botschaft. Das eine ist das Moralische, sei stets darauf vorbereitet, das kann passieren. Die werden alle mitten aus dem Leben gerissen, auch der Maler oder die Malerin oder wen wir da alles haben. Und das andere ist das Thema der große Gleichmacher Tod. Es ist egal, ob du Papst bist oder die Queen, am Ende teilen wir alle das gleiche Schicksal und das macht uns dann eben an der Stelle gleich.
Warum ist denn jetzt ein Besuch bei Ihnen kein schwerer, sondern vielleicht ein klärender?
Für manche ist es erstmal schwer, hier reinzukommen. Das erfahren wir immer wieder, die uns schildern, wir sind hier jahrelang vorbeigelaufen und haben uns nicht reingetraut und dann haben wir es irgendwann gemacht und waren ganz überrascht, wie hell es da ist und wie freundlich und wie lebensfroh. Naja, da kommt dann einfach dieses Momentum, dass eigentlich die Omnipräsenz des Todes bei den Menschen auch die Lebensgeister weckt und sie dann, wir machen ja hier keine Gruselkabinett-Ausstellungen, sondern es geht darum, eben sehr pietätvoll, voller Empathie mit diesem Thema umzugehen, den Menschen das zu vermitteln. Es ist ein sehr helles Haus, es ist auch ein sehr hellhöriges Haus, man ist eigentlich nirgends alleine in diesem Haus, egal mit welchem Thema man sich gerade befasst, auch wenn man alleine in einem Raum steht, man hört immer was. Das hat der Architekt ganz clever angelegt. Und dann geht man raus und liest das Schild unten auf der Tür, leben Sie wohl. Und ich glaube, dass es den meisten so geht, zumindest wenn ich in unserem Gästebuch, das immer reich beschriftet wird, glauben darf, dass sie hier was mitnehmen. So, dass sie was mitnehmen dafür, wie sie weiterleben, wie sie mit ihren Angehörigen über deren Sterben, über das eigene Sterben, über all diese Fragen sprechen können. Es hat was Tröstliches, glaube ich, für viele, dieses Haus zu besuchen. Und es macht einen nicht depressiv, sonst könnten wir hier alle nicht arbeiten.
Das glaube ich Ihnen. Herr Dr. Pöschmann, eine Frage noch. Sind Sie in Ihrem privaten Umfeld als Trostspender durch diese Arbeit besser bekannt jetzt? Haben Sie gelernt, besser zu trösten?
Ich glaube, dass durch die Auseinandersetzung, gerade die sehr intensive mit dem Thema Trost, ich da einiges gelernt habe. Sarkastisch könnte ich sagen, ich brauche aber selbst viel Trost bei der ganzen Verwaltungsarbeit, die wir hier leisten müssen, um dieses große Projekt der Sanierung voranzubringen. Mir ist es wichtig, dass diejenigen, die hier in dieser Ausstellung sind, zum Beispiel in der Trostausstellung, etwas darüber lernen, welche menschliche Begabung da vorhanden ist. Denn Trösten beginnt da, wo das Helfen nicht mehr hilft. Man kann nicht mehr helfen, aber man kann da sein, man kann unterstützen, man kann präsent sein, man kann sich Zeit nehmen, man kann einen Raum bieten. Also eigentlich ganz einfache zwischenmenschliche Dinge, die anderen dabei helfen, bei einer Verlusterfahrung wieder Halt zu finden. Und da reicht es eben nicht, jemanden mit einem schweren Verlust zu sagen, du kannst dich jederzeit bei mir melden, wenn was ist, sondern da muss man eben auch proaktiv sein und wissen, dass es diesen Menschen eben in der Situation sehr schwer fällt, dann auch um Hilfe zu bitten und um Trost zu bitten. Das konnte ich auch hier in dieser Ausstellung lernen.
Ja, in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ganz viele Menschen jetzt Lust darauf bekommen haben, hierher zu kommen. Und ganz nach Ihrem eigenen Spruch hier im Museum darf ich sagen, leben Sie wohl.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Diese Folge schließt unsere aktuelle Reihe und zeigt einmal mehr, wie vielfältig Kassels Kulturlandschaft ist. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gern und entdecken Sie weitere Geschichten aus Museen, Festivals und kulturellen Institutionen in Kassel.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.